Unser Text heute ist wieder im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 2. Und wir wollen heute einfach da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und Moment. Wir lesen ab Vers 13. Bis Kapitel 3, Vers 1. Kolosser 2, ab Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So lasst euch nun von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Dieser lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von einer fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst zu dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes, die doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Soweit hier Gottes Wort. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr Jesus, du bist für uns gestorben. Du bist Mensch geworden. Du hast dich herabgeneigt, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Du hast eine ewige Erlösung erkauft in deinem Blut. Du hast uns durch dein gerechtes Leben und durch deinen stellvertretenden Tod alles erworben, was wir brauchen, um in dieser Welt für dich zu leben. Darum erneuere unseren Glauben. Darum gib uns Einsicht. Darum gib uns Verständnis. Und du sagst uns in deinem Wort, dass du uns deinen Geist gegeben hast, aufgrund deiner Gerechtigkeit, die du vom Vater empfangen hast. Und du hast ihn über uns ausgegossen, damit wir die Dinge erkennen können, die uns in Christus geschenkt sind. Du hast gesagt, dass er die Welt überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dass er dich offenbaren wird, dich verherrlichen wird. Und sieh, Herr, wie dringend wir diese, deine Hilfe brauchen. So nimm alles weg, was uns blind macht und gefangen nimmt. Nimm alles weg, was uns aufhält, was uns verleitet, auf das Nebensächliche zu blicken. Und lass uns Jesus sehen, um seines Namens willen. Du hast gesagt, du willst verherrlicht werden in dem Sohn. O, darum sieh den an, den du durchbohrt hast. Und gib uns diesen Segen. Wir danken dir für das Blut. Reinige uns nun von allen Übertretungen. Bring unser Herz in Übereinstimmung mit dir. Und bringe auch unser Denken in Übereinstimmung mit deinem Wort. Amen. Schein oder Sein. Da geht es immer wieder drum in diesem Kapitel. Ersatz oder Wirklichkeit oder Schatten oder Wirklichkeit. Ersatz für Christus oder Christus selbst. Das wird sozusagen auch unser Thema heute sein. Darum geht es hier. Ich will da anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben die ersten Verse, die ich heute gelesen habe, das letzte Mal schon kurz betrachtet. Aber ich will noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, weil ich glaube, dass sie sehr entscheidend sind für unser Verständnis von diesem Text, aber auch für uns als Erinnerung, dass wir uns wieder vor Augen halten, was Christus uns geschenkt hat. Er beginnt hier damit, oder bei dem Vers, den wir jetzt beginnen, dass er sagt, auch euch, er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Es ist ja offensichtlich, dass, wie er die Kolosser-Christen anspricht, die meisten von ihnen nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Das heißt, die meisten kamen aus den Völkern, aus den Heiden, die da in Kolossee, in der heutigen Türkei, in Kleinasien, lebten. Und er sagt aber zu ihnen, dass sie tot waren in Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand ihres Fleisches. Also er spricht da etwas an, was eigentlich für sie, sagen wir, direkt keinen Bezug hat. Warum sollte es für sie etwas Besonderes sein, unbeschnitten zu sein? Bei einem Juden war es ja klar, dass die Beschneidung, dass das Merkmal war, das ihn von allen anderen Völkern unterschied. Es war auch dafür gegeben, ihn von allen Völkern abzusondern. Gott hatte gesagt, in Abraham, als er den Bund mit Abraham machte, dass die Beschneidung sie von allen Völkern trennen sollte. Aber wir haben das letzte Mal gesehen, dass die Beschneidung eine weit größere Bedeutung hatte. Die Beschneidung war von Gott gegeben als ein Zeichen für etwas, was passieren soll. Wir wissen heute, dass der Geschlechtstrieb einer der stärksten Triebe ist und dass man ihn bewusst einsetzt, um Menschen von Gott zu lösen, sodass sie ihren eigenen Trieben folgen, ihren eigenen Willen tun, damit sie sozusagen verleitet werden, in Sünde zu leben. Das ist nun mal, das weiß man, darauf baut man heute. Aber genau darum ist es ja so wichtig, darum hat Gott genau dieses Zeichen gegeben, weil wir würden sagen, warum muss Gott so tief in die Scham eingreifen, dass die Männer beschnitten werden sollen und das immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, warum muss er das so machen? Und Mose erklärt es, er sagt ganz einfach, es soll uns zeigen, dass wir nicht nur eine äußerliche Beschneidung brauchen, sondern ein beschnittenes Herz. Es geht um das Tiefste des Menschen, nämlich um das Herz, das soll beschnitten werden. Und er hatte darauf auch Bezug genommen, wenn er in Vers 11 sagt, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das war wichtig, weil überall kamen diese jüdischen Lehrer und haben gesagt, ihr müsst euch, wenn ihr wirklich glauben wollt, müsst ihr euch beschneiden lassen. Das hat nicht aufgehört, obwohl es schon einmal diese Auseinandersetzung am Anfang gab. Ich will es euch einfach nochmal vorlesen, Apostelgeschichte 15. Da ist die Gemeinde in Antiochien, wo Paulus war. Und da lesen wir, dass es zu einer großen Auseinandersetzung kam. Da heißt es in Vers 1, und aus Judäa kamen einige Rab, die lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das Evangelium ist zu diesen Menschen hingekommen, sie haben das Evangelium verstanden, sie haben dem geglaubt. Sie waren jetzt in der Gemeinde und auf einmal kommen Juden aus der Gemeinde in Jerusalem die nicht von denen geschickt worden sind, sondern sie sind eigenmächtig gegangen, wird uns gesagt, also wird später in dem Kapitel gesagt, aber sie sagen, sie kommen und verbreiten in der Gemeinde, aber wenn ihr nicht euch beschneiden lasst, gehört ihr nicht zum Bund Abrahams. Ihr seid dann nicht Teil des Glaubensbundes. Ihr müsst euch also beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Also wir sehen, diese Forderung dieser Juden oder die Lehre dieser Juden war schon sehr massiv. Und sie kommen zu den Heiden und sagen, sie müssen sich beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und dann heißt es dann, ein Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten. Also das gab eine richtige Auseinandersetzung in der Gemeinde. Paulus war also geprägt von dieser Situation. Er wusste, was es mit sich bringt. Er wusste auch, wie Christen verunsichert werden durch solche Lehren, durch solche selbsternannten Lehrer, die sehr resolut, sehr Belehrte aufstanden, denn es waren meistens Leute, die sehr gut das Gesetz kannten, die vielleicht die Bibel besser kannten als alle anderen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da kommt jemand, der kennt die Bibel wirklich, sagen wir mal, auswendig, er kann die Stellen zitieren, er weiß von Mose, er weiß jede einzelne Geschichte, er kann das zitieren. Und da kommt, gibt es so einen geistigen Zwang, also einen geistigen Zwang, dass man sagt, er kommt erst als Lehrer, er zeigt mir Zusammenhänge, er zeigt die Herrlichkeit der Zusammenhänge in der Schrift. Und während ich viel von ihm lernen kann, gute Dinge, wirklich gute Dinge, mischt er diese Dinge und sagt, ja, aber schaut mal hier die Bedeutung von der Beschneidung. So ist es in der Praxis, so kommt es immer wieder. Ne? Es kommt nicht einfach so, sondern die Dinge kommen, manchmal stehen Leute auf und wir lernen wirklich geistliche Dinge, Dinge über die Erlösung, sie sagen die richtigen Dinge und weil wir die davon profitieren und einen Nutzen davon haben, sind wir schneller bereit, auch die falschen Lehren, die sie auf einmal bringen, mit aufzunehmen. Genau das kam hier. Sie sagten, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Und dem baut Paulus vor, nicht in einer falschen Weise vorbauen, wie wir das bei der Verleumdung tun, sondern vorbauen, indem er ihnen die Grundlage gibt, dass sie gar nicht empfänglich sind für diese Lehren. Er sagt, die Beschneidung im Alten Testament, das war Schatten. Wird er später das Wort benutzen, ne? Schatten. Die echte Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens. Die Beschneidung im Alten Testament hat nur ein Stück Fleisch weggeschnitten. Die echte Beschneidung beschneidet das Herz. Die habt ihr. Die Beschneidung, die äußerliche Beschneidung vollziehen Menschen an Menschen. Kann also kein wirkliches Heil vermitteln. Die Beschneidung des Herzens vollzieht Gott. Seht die Betonung, er sagt, die nicht von Menschenhand geschehen ist, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, der Sünden in der Beschneidung des Christus. Er macht, dass ihr den Sünden gestorben seid. Er gibt das neue Herz. Er bricht die Macht der Sünde, indem er ein neues Prinzip ins Herz hineinlegt, ein neues Herz gibt, einen neuen Geist gibt. Mit dem Alten Testament können wir sagen, er schreibt das Gesetz so in eure Herzen, dass jetzt das Gesetz nicht der Forderer von außen auf der Forderer da ist von außen mit all seinen Strafen, sondern dass nun das Gesetz in eurem Herzen ein Verlangen weckt, eine Sehnsucht weckt, Gott zu gefallen. Das ist, was Gott schenkt. Und dieses neue Herz, diese Beschneidung des Herzens ist das Wesentliche, ist das Echte. Das andere ist nur ein Vorschatten. Schaut, und dann, deswegen sagt er in Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbestimmten Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Aber er nimmt das Bild jetzt weiter für die Kolosser, weil sie ständig damit konfrontiert sind und sagt, ja, ihr wart mal unbeschnitten. Und unbeschnitten sein, und er meint hier wirklich, unbeschnitten im Herzen sein, kein neues Herz haben, ist tot sein. Deswegen heißt mein erster Punkt Tod oder Leben. Es gibt kein Zwischendrin. Ich bin nicht fast errettet. Jemand, als ich früher noch in einer Gemeinde war, in Alzhausen, dann gab es da einen bekannten Geschäftsmann, und der sagte dann irgendwann, kam er nicht mehr zum Gottesdienst. Ich sage, wo gehst du denn jetzt hin? Sagt er, ich gehe in die Kirche. Er hat gesagt, ich habe immer gebetet, dass wir einen gläubigen Pfarrer bekommen. Und wenn wir den bekommen, dann würde ich am Ort zur Kirche gehen. Jetzt haben wir einen, der ist fast gläubig, hat er gesagt. Es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht fast leben. Du kannst nur Leben haben von Gott oder nicht. Entweder du bist mit Christus auferweckt oder du bist tot in Sünden und Übertretungen. Keine Religion, keine höchstmögliche Übereinstimmung mit den Lehren der Gemeinde macht dich zum Christen. Keine kopfmäßige Bejahung der Wahrheiten macht dich zum Christen, sondern nur der wahre Glaube, durch den du mit Christus vereinigt wirst, sodass das, was mit Christus geschehen ist, dir zugerechnet wird, dass du mit Christus gestorben und auferweckt worden bist. Vielleicht müssen wir das etwas vertiefen durch den Epheserbrief. Wenn wir den Epheserbrief aufschlagen in Kapitel 2, da spricht er genau das an. Wir erinnern uns, was er hier sagt, Tod in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Jetzt Epheser Kapitel 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Schaut auf die Worte, die er hier braucht. Er sagt, Tod in Übertretungen und Sünden. Ist eigentlich eine Verdoppelung. Wir hatten es heute Morgen. Sünde ist jede Übertretung des Gesetzes Gottes, sagt uns der Johannes in seinem Brief. Tod in Übertretungen und Sünden. Nun, was macht der tot ist in Übertretungen und Sünden? Er lebt wie alle Menschen. Er gehört zu der Gruppe, zu der wir von Natur aus hineingeboren werden. Du wechselst diese Gruppe nicht durch die natürliche Geburt. Egal welche Rüten deine Eltern mit dir vollziehen, egal welche Frömmigkeit du erzogen wirst, du wechselst diese Gruppe nicht. Niemand wechselt die Gruppe durch äußerliche Formen. Das geht nicht. Ich brauche ein Werk Gottes in meinem Herzen. Schaut, und was bedeutet es aber, zu dieser Gruppe zu gehören? Es bedeutet, ich bin unter der Herrschaft Satans. Das bedeutet es, Übertretungen bringen mich zur Herrschaft Satans. Ich bin und bleibe ein Sklave Satans. Das heißt nicht, dass nicht viel Freiheit dadurch bewahrt wird, durch Gottes Güte bewahrt wird, vor allem dann, wenn wir gläubige Eltern haben. Wie viele Segnungen empfangen Kinder? Wie viele Segnungen empfangen sie, wie viel Freiheit empfangen sie allein dadurch, dass sie in einem Rahmen erzogen werden? Welche Segnungen empfing jemand allein, dass er als Jude geboren wurde, beschnitten wurde, erzogen wurde mit dem Gesetz Gottes, mit 4 Jahren anfing, die ganze Tora auswendig zu lernen? Welche Segnungen empfingen sie dadurch? Aber sie blieben dennoch tot in Sünden und Übertretungen. Und deswegen haben diese besten Lehrer der Juden den Talmud und die Kabbala hervorgebracht und all den Mystizismus, auf den wir noch später zu sprechen kommen. Warum? Weil ihr Herz tot blieb, weil sie kein neues Herz hatten. Also tot in Sünden und Übertretungen, sagt er hier, heißt unter der Herrschaft Satans zu stehen, unter dem Geist zu sein, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Du bist den Begierden deines Fleisches unterworfen, darum folgst du ihnen. Du denkst sogar, das ist das Leben, das du sie erfüllst. Also woran erkenne ich, dass jemand nicht errettet ist? Er glaubt, die Stimmen in ihm sagen ihm, wo Glück zu finden ist. Das ist ein Betrug. Dieser Betrug ist normal. Er glaubt dem, er lebt danach. Er denkt, darin liegt die Erfüllung. Ich muss bekommen, worauf ich Lust habe. Das ist der Beweis, dass er tot ist. Was sagt der verlorene Sohn? Vater, gib mir das Erbe. Was ist das Erste, was er macht, was das Erbe bekommt? Weg vom Vater. Das, was der Mensch macht, von Natur aus. Weg von Gott. Keiner soll mir sagen, was ich zu tun habe und was nicht. Als der Sohn nachher zurückkommt, als er seine Torheit erkennt und zum Vater kommt, da sagt der Vater zweimal, dieser mein Sohn war tot, tot. Das ist gemeint. Das heißt, den Zustand des Todes verlassen wir nicht durch eigene Kraft, noch durch ein Werk, das wir tun, sondern Gott tut es. Deswegen heißt es hier weiter, unter ihnen finden wir auch alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir fahren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Wir werden noch darauf zu sprechen bekommen, aber ich betone das jetzt nur hier in diesem Zusammenhang. Er sagt also, der Tote zeigt sich darin, dass er aktiv ist im Reich der Finsternis. Und aktiv zu sein im Reich der Finsternis ist, er lebt nach seinen Begierden. Er ist sich selbst der Maßstab. Deswegen ist die Religion Satans, tu, was du willst. Niemand soll dir sagen, niemand schreibt dir was vor. Wir haben das teilweise übernommen, wenn wir sagen, das ist meine Entscheidung. Das ist mein Recht. Da haben wir etwas von der Religion Satans übernommen, weil wir immer dieses Ich bin der Maßstab betonen. Ich gehöre dem Herrn, ist der Schlachtruf des Gläubigen. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ist das Bekenntnis des Gläubigen. Merkt ihr den Gegensatz zu dem? Und jetzt sagt er, Gott aber, nicht du hast aber irgendwann erkannt, wie finster es ist und hast eine Entscheidung getroffen. Ich sage nicht, dass der Mensch nicht diese Entscheidungen trifft, wie der verlorene Sohn, der sagt, ich will umkehren und zu meinem Vater gehen. Aber die eigentliche Ursache ist hier ganz klar von Paulus angesprochen, wenn er sagt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Es ist das Erbarmen Gottes, das seine Hand ausstreckt zu dem verlorenen Sohn, hat um seiner großen Liebe willen, es ist die Liebe des Vaters, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, tot durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist der Inhalt dieses Bekenntnisses. Und Paulus erinnert die Kolosser daran, also es waren Gläubige. Jetzt könntest du sagen, warum reden wir so ausführlich darüber? Offensichtlich ist es wichtig, dass wir immer wieder genau auf diesen Punkt zurückkommen. Und wenn wir in die Gemeinden hineinschauen und unser eigenes Herz kennen, dann wissen wir auch, wie schnell wir mit Frömmigkeitsfloskeln, bekennende Bekenntnisse, die wir als Tatsache abhaken, zufrieden sind, sie als Ersatz nehmen, ohne dass wir wirklich auf das beim Wesentlichen bleiben, nämlich wir sind versöhnt. Ein Christ werde ich nicht durch eine christliche Sozialisierung, dass ich fromme Dinge aufnehme und mag es die beste Gemeinde sein mit den christlichsten Bekenntnissen. Ich brauche ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Er muss mein Herz beschneiden. Und wie tut er das? Wann tut er das? Und jetzt kommt das Besondere, indem er euch alle Übertretungen vergab. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Gott erlöst, vergibt er alle Übertretungen. Wie wir es heute in der Sonntagsschule hatten, ist genau das hier angesprochen. Unser Problem besteht in erster Linie darin, dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht erfüllen. Das Gesetz verurteilt uns. Und das Gesetz wird nicht vergehen, bis das Himmel und Erde vergangen sind. Hatten wir auch heute Morgen gelesen. Es verurteilt uns, es spricht uns schuldig. Es verflucht uns. Wir haben aber ein Herz, das sich dagegen auflehnt. Wir haben von Natur aus höchstens wenn wir religiös sind, Gedanken, die das Gesetz Schein aufrichten wollen. Das macht der Tote. Aber er sucht eigentlich immer Lösungen, wie er das Gesetz übergehen kann und sich gleichzeitig gerecht sprechen kann. Also er nimmt das Gesetz und spricht sich mit dem Gesetz gerecht vor Gott und sagt, schau doch Gott, wie viel ich einhalte. Und bei der Menge, die ich einhalte, musst du doch mit ihr zufrieden sein. Ich bin doch religiös. All dieses sind Zeichen, dass jemand tot ist in Sünden und Übertretungen. Der nicht, der lebendig gemacht worden ist, das ist der, der anerkennt, dieses Gesetz verurteilt mich ganz durch und durch. Die Übertretungen des Gesetzes werden zu seinem Hauptproblem. Darum wird das, was hier steht, sein Jubel. Darum wird das sein Jubel. Das heißt, worüber jubelt er am meisten? Nämlich, dass Gott alle meine Übertretungen vergab. Er hat sie vergeben, und zwar alle Übertretungen. Vergebung, Vergebung. Vergebung ist etwas Allgemeines, wenn ich nur mein Gewissen beruhigen muss. Aber wenn ich verstanden habe, dass dieses Gesetz mich verflucht, weil es sagt, verflucht, wer nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, und verstanden habe, was wir im Epheser gelesen haben, dass ich dadurch unter dem Zorn Gottes bin und dass ich nicht durch Frömmigkeit aus diesem Zorn Gottes entweichen kann, aber dass Gott gekommen ist und gesagt hat, ich vergebe alle deine Übertretungen. Warum sehen wir gleich? Vollkommen, vollkommen. Der jubelt über diese Vergebung der Schuld. Ich denke da an Elihu, der es dem Hiob sagt. Er sagt, wenn es einen Mittler gibt, einen, der vor Gott in den Riss tritt und sagt, befreie ihn. Was macht der Mensch? Er jubelt. Aber was ist sein Jubel? Ich hatte gesündigt. Merkt ihr, wie der jubelt? Der sagt nicht, ah ja, ja, wir sind ja alle Sünder. Nein, ich hatte gesündigt und das Böse verkehrt. Er spricht von dem, was in seinem Zustand, was er in seinem Zustand des Todes sieht. Er sieht Epheser 1 bis 3, also was sie waren, er sieht das und er sagt, das ist so übel, so furchtbar, so eklig, so hässlich. Aber Gott hat mir vergeben. Und so wird diese Vergebung sein Jubel. Er singt über die Vergebung. Er muss jetzt nichts mehr beschönigen, nichts mehr kleinreden. Er rühmt es auch nicht mehr, wenn es besonders war, ist bei den Menschen, sondern im Gegenteil. Er jubelt über diese Vergebung Gottes. Nun, wie macht er das? Vers 14 sagt, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Stell dir vor, alle deine Sünden, aber nicht nur so, wie du sie siehst. Also wenn du jetzt hingehen würdest, man würde dir sozusagen ein Heft geben und jetzt sollst du alle deine Sünden aufschreiben. Nun, wie viele Seiten wirst du füllen? Versuch mal abzuschätzen, wie viele Seiten du füllen wirst. Wie viele Seiten wird Gott füllen, wenn er alle deine Sünden aufschreibt? Schaut, unsere Liste ist sehr klein im Vergleich der Liste Gottes, weil wir oft bei den äußerlichen Sünden stehen bleiben und nicht mal die Motive unseres Herzens in seinem Ausmaß und seiner Bosheit erkennen. Alles, was Götzendienst ist, hat für uns solche Tugenden. Gott sieht alles und er, wenn er jetzt diese Liste schreiben würde, wie viele Bücher wird es füllen? Und jetzt schreibt er nicht nur die Sünden auf, die ich getan habe, Vergangenheit, sondern die, die noch jetzt mich beherrschen, die noch jetzt in meiner Blindheit da sind, meine ganzen Charakterneigungen aus dem alten Leben schreibt er auch noch auf. Und jetzt habe ich noch 20 Jahre zu leben und er schreibt noch alles auf, was noch bleibt, bis zum Tag, wo er wiederkommen wird. Und jetzt sind da, ist dieser Stapel Bücher, die alle meine Sünden aufzählen vor Gott. Und er sagt, was sagt Paulus hier? Das sind deine Übertretungen, die fordern das Urteil des Gottes über dich, das Urteil Gottes, auf ewig verdammt vor dem Angesicht Gottes. Sie fordern, sie geben dem Satan das Recht, über dich zu herrschen. Sie halten dich unter der Herrschaft Satans, wie der Epheserbrief sagt. Das sind die Dinge, die dich darin Satan gefangen halten und bei allen Verbesserungen kannst du dem nicht entfliehen. Nie wirst du dem entfliehen können. Und was macht Gott? Er nimmt sie und heftet sie ans Kreuz. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist gemeint, er legt diese Liste, diesen Stapel, diese Schuldschrift, wie er sie nennt, diese endlose Buchrolle, die nimmt er und nagelt sie mit Christus ans Kreuz. Dort wird er dafür gerichtet, hingerichtet. Und er sagt, das ist der Grund, warum wir jetzt frei sind. Er hat uns so frei gemacht, dass keine Schuld je mehr gegen uns spricht, es nie mehr für Gott einen Grund gibt, uns nach den Anklagen Satans zu behandeln, sondern nun behandelt er uns immer als Kinder. Jetzt hat er alles gemacht, damit er beständig frei ist, froh ist, ja, sich darüber freut, sagt Jeremia, den Reichtum, den Christus für uns erworben hat, zu geben, über uns auszuschütten. Und inmitten all deiner Versagen und deiner Blindheit für deine Sünde freut sich Gott, dir Gutes zu tun und dir die Segnungen Christi zuzueignen. Und sein Heiliger Geist wirkt an dir genau das darum, damit du möglichst mehr von dem begehrst, was Christus in seiner Erlösung geschaffen hat. Das ist die Herrlichkeit der Erlösung. Und deswegen sagt er, hat sie ans Kreuz geheftet und hat damit dem Satan, den Gewalten, seinem ganzen Reich, die Macht genommen. Das Bild, was er gebraucht, ist der Triumphzug eines römischen Heerführers, der alle seine Gefangenen präsentiert in seinem Triumphzug. Vielleicht sind sie an Ketten gebunden, vielleicht an Nasenringen in Ketten gebunden. Sie ziehen ihm hinterher und sie sind das Zeugnis seines Sieges, der Unterwerfung. Und wir wissen, dass sie teilweise die mächtigsten Führer so in den Triumphzug gebracht haben, um zu sagen, das ist der König von Libyen, das ist der König von da, das ist der König von da, um zu sagen, schaut, was für große Siege ich errungen habe. Dieses Bild nimmt und sagt, Christus hat über all diese Mächte den Triumph errungen. Darum bist du Gottes Kind, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Welten. Darum gibt es keinen Mächtigen, der das rückgängig machen kann, verklagen kann, der dich verklagen kann. Alle Übertretungen vergeben, das ist der Jubelruf für mein Gebet, für mein Leben als Christ, für die Bitten, für alle Bitten um die Segnungen des Herrn. Das ist das, worüber ich nie aufhören darf zu staunen, wenn es etwas Gewöhnliches geworden ist. Komm zurück, bitte Gott, deine Augen zu öffnen. Du hast vergessen, was entscheidend ist. Du hast vergessen, was dich lahmt. Du hast vergessen, was die Kraft ist, für den Herrn zu leben. Es ist wie der Jude, der sagt, ach, in Ägypten, da gab es doch Knoblauch und Zwiebeln und so weiter. Ne? Obwohl er hat vergessen, was es bedeutet, ein Sklave Pharaos zu sein. Schau, das ist das, was Gott getan hat. Tod oder Leben. Aber es ist etwas, was Gott wirkt. Und diese Tatsache der Erlösung ist so umfassend, so herrlich, dass es zwar in der Bekehrung von jedem Einzelnen eine Geschichte gibt, wie der Herr ihn errettet hat, wie er ihn zu Christus geführt hat, wie ihm die Herrlichkeit Christi offenbart hat, aber es gibt nicht halbe Christen. Es gibt nicht fast Christen. Es gibt nur Tote und Lebendige. Entweder du gehörst zum Reich der Finsternis und Satans oder zum Reich Gottes, in dem sind alle deine zum Reich Gottes, das, wo alle deine Schuld vergeben ist. Und es zeigt sich darin, dass du ein beschnittenes Herz bekommen hast. Ich diene mit dem Geist im Gesetz Gottes. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nur sage, ich habe Vergebung, aber mein Geist dient nicht dem Gesetz Gottes, dann fehlt das übernatürliche Werk Gottes in meinem Leben. Dann bist du auch nicht mit Christus auferweckt worden, das würde Paulus sagen. Tod und Sündenübertretungen, auferweckt durch Christus, das ist, was das Leben mit sich bringt. Und das Leben, das Christus gibt, bedeutet, ich bin mit Christus gestorben. Interessant, ne? Ich halte mich der Sünde für tot. Warum? Weil ich sehe, die Vergebung meiner Übertretungen, ich kann die Vergebung der Übertretungen nicht anders sehen, als dass ich das Kreuz sehe, wo mein Erlöser auf grausamste Weise hingerichtet wird und den Zorn Gottes für mich erträgt. Das ist für mich Vergebung. Vergebung ist nie entkoppelt. Es ist nicht, Gott nimmt eine Schuldschrift und lässt sie verschwinden, sondern Gott stellt sie an den Pranger. Und ich schaue aufs Kreuz und sage, vergeben um seinetwillen. Vergeben um seinetwillen. Das macht die Herrlichkeit der Vergebung auf, aber das ist auch das, was meine ganze Sichtweise bezüglich all meiner Übertretungen ändert. Aber das ist das Wesen eines Gläubigen, eines erretteten Menschen. Und jetzt kommt er jetzt darauf, wenn ihr nun diesen Zustand habt, wenn ihr nun diese Stellung vor Gott habt, wenn ihr das empfangen habt, dann, Vers 16, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde, Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Ich sehe hier zwei Bereiche von Paulus. Der erste Bereich ist die Vorschattung des Alten Testaments. Deswegen sind wir beim zweiten Punkt, vom Schatten zur Wirklichkeit. Also Tod oder Leben, hier vom Schatten zur Wirklichkeit. Manche sagen, ich hatte eine Auslegung gehört, der sagte dann, naja, schau mal, er sagt doch später, dass dies weltliche Satzungen sind, also kann das doch nicht das Alte Testament gemeint sein. Also jeder, der irgendwo noch in diesen Dingen des Alten Testaments festhält, an die Formen des Alten Testaments festhält, der sucht natürlich eine Erklärung, warum Paulus so negativ darüber spricht. Die Adventisten haben ein Problem, weil er hier Sabbate benutzt. Nun, Paulus hebt hier nicht die Bedeutung des siebten Tages auf oder beziehungsweise des ersten Tages der Woche, sondern die Mehrzahl, die er gebraucht, spricht eindeutig von den Feiern und Neumonden und all diesen heiligen Tagen, die das Alte Testament kannte. Paulus würde nicht wegen irgendwelchen religiösen Formen, die es überall bei den Gnostikern und sonst wo gab, sagen, dass sie ein Schatten sind, wovon wir die Wirklichkeit haben. Aber all das, was Gott im Alten Testament gegeben hat, die Feste, die er gegeben hat und die Beschneidung, die er angeordnet hat, wovon er vorher gesprochen hat, das ist eindeutig Schatten. Das heißt, es ist wie wenn ich sage, die Sonne sitzt schon sehr tief und ich gehe zu Fuß, ich habe das mal erlebt und auf einmal wurde ich erschreckt. Warum? Weil ein Schatten rankam. Und ich habe den Schatten vorher gesehen und als ich mich umschaute, sah ich die Wirklichkeit, nämlich ein Mensch, der hinter mir herkam. Und Paulus nimmt das Bild und sagt, schaut, das Alte Testament ist ein Schatten, der vorauseilt, um zu zeigen, dass das Echte kommt. Wenn ihr das Echte habt, wenn es Echte habt, wieso wollt ihr den Schatten? Wieso lasst ihr euch verurteilen durch Schatten? Warum lässt du dich verurteilen, dass du das Passa nicht hältst und die ganzen Feste, die im Alten Bund festgesetzt wurden, warum lässt du dich verurteilen, dass du nicht beschnitten bist, wenn du doch das Echte hast? Wenn dies alles nur Vorschattungen einer größeren Herrlichkeit sind, warum willst du und nicht das Wesen selbst hat? Entschuldigung. Warum willst du zurückgehen zum Tempeldienst, zu den Opfern? Warum willst du wieder dein Schaf opfern, Warum sind Christen so fanatisch drauf, dass neutestamentliche Christen, dass in Jerusalem ein Tempel gebaut wird und dass man wieder die richtige Kuh hat, damit die richtige Kuh wieder geschlachtet wird, die man wieder verbrennen kann, damit man die Asche wieder auf die Leute spritzt, damit sie wieder rein werden, wenn sie doch völlige Vergebung haben in Christus? Warum? Merkt ihr? Das Hingehen, also erstens, ich muss anders anfangen, dass Paulus hier den Gläubigen sagt, lasst ihr euch nicht verurteilen, lasst euch nicht verführen, zeigt, wie verführbar unser Herz ist, selbst für diese törichten Dinge. Aber sein Argument ist so eindeutig, weil er sagt, warum wollt ihr, wenn ihr das Echte habt, zu dem Alten zurückkehren? Wenn ihr das Echte habt, zum Schatten zurückkehren? Wollt ihr ins Krankenhaus oder wollt ihr zum Schild, das euch den Weg zum Krankenhaus zeigt? Christus, in Christus habt ihr die vollkommene Vergebung, Frieden mit Gott. Warum wollt ihr hingehen zu dem Fest, das sagt, es wird ein Erlöser kommen? Zum Passafest, das sagt, Gott wird sein Passahlamm schlachten. Und jetzt habt ihr Christus gesehen, habt an Christus geglaubt und jetzt wollt ihr wieder zurückgehen zu dem Fest, das sagt, Gott wird einen Erlöser senden. Merkt ihr, alle Leute, die dahin zurückgehen, die wieder zurückgehen, zu meinen, sie müssen die jüdischen Feste halten, sie müssen auf jüdische Art und Weise den Sabbat halten und all diese Dinge, sie zeigen, dass Christus für sie blass geworden ist. Sie haben etwas von der Herrlichkeit Christi verloren. Oder kannten es noch nie. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Christus bin ich versöhnt. In Christus habe ich Vergebung, eine so vollkommene Vergebung. In Christus habe ich alle Reichtümer, alle Segnungen, die ich brauche. Warum suche ich die Segnungen wieder in Formen und Rüten im Schatten? Du hast die Wirklichkeit. Und jetzt nimmt er den zweiten Bereich, den er hier anspricht. Aber er zeigt vorher erstmal, dass beide Formen etwas sehr Entscheidendes tun. Nämlich lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Niemand, der kämpft, erhält eine Krone, sei denn, dass er gesetzmäßig kämpft. Er sagt, den Lohn empfängst du, indem du den Lauf vollendest. 2. Korinther 10. Indem du den Lauf vollendest. Den Galatern schreibt er, wenn ihr euch beschneiden lasst, habt ihr Christus verloren, sagt er. Ihr habt Christus verloren. Wodurch seid ihr reich geworden? Wodurch habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Durch das Halten der Gesetze oder durch den Glauben an Christus. Wenn ihr jetzt zurückgeht, um wieder in den Formen euer Heil zu suchen, verwerft ihr Christus. Und genau das, sagt er, beraubt euch des ganzen Segens, des ganzen Sieges. Ihr verliert eure Krone. Deswegen sagt er, lasst nicht zu. Was heißt das? Er sagt, seid wachsam. Kämpft dafür. Passt auf, dass euch nicht jemand um den Kampfpreis bringt. Und jetzt bringt er Bereiche, die beides betreffen, sowohl aus dem jüdischen Gesetz, aber auch der Gnostizismus oder viele andere Dinge, die in die Gemeinde hineingekommen sind, die haben viele von diesen Dingen vermischt. Aber wir werden gleich sehen, wie er das hier nennt, er sagt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Du brauchst Engel als Vermittler. Ist heute wieder modern, die Bedeutung von Engeln und was ist denn dein Engel und welcher Engel ist für dich zuständig? Man beschäftigt sich sehr viel mit Engel. Man muss es nur einmal angeben, was man da alles für Vorträge hört über die Bedeutung von Engeln für das geistliche Leben. Paulus sagt, diese Dinge lenken deinen Blick weg von dem du das Leben bekommst. Engel sind nur dienstbare Geister. Wem dienen sie? Deinem Erlöser. Aber er ist es, der dein Mittler ist. Von ihm kommt alles. Nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, sondern von dem gesagt ist, dein Thron, o Gott, herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Sohn Gottes selbst. Und deswegen aber diese Formen, das ist immer das Problem, sobald ich anfange, Frömmigkeit nach Formen, mit Formen festzulegen, mit äußerlichen Rüten, mit Dingen, die man tut oder nicht tut, was kommt immer rein? Überheblichkeit, Aufgeblasenheit. Denn der sie hält, hält sich immer für etwas Besseres, wie der sie nicht hält. Der meint, die Erkenntnis zu haben, denkt immer, er hat ja die Erkenntnis und er muss anderen beibringen, dass sie die Erkenntnis nicht haben. Aber seht ihr die Herrlichkeit von Christus? Paulus hatte nicht mehr Vergebung wie der Heide von Kolossee. Der Gereifte hatte nicht mehr Vergebung, hat nicht mehr Gerechtigkeit bei Gott wie das frische Baby im Glauben. Der Pharisäer, der sich bekehrt, hat nicht mehr Gerechtigkeit vor Gott wie die Prostituierte, die zum Glauben gekommen ist. Beide vollkommen gerecht durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Die Formen wieder aufzurichten, führt immer wieder zur Trennung zwischen Bruder und Bruder. Und vor allem, und hier ist die Logik von dem Text, es trennt dich vom Haupt. Es trennt dich vom Haupt. Wenn Gott den Bruder angenommen hat und ihm Vergebung der Schuld gegeben hat, wer bist du, der du dich vom Bruder distanzierst durch Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit, obwohl Gott ihm vergeben hat? Merkt ihr, dass wir uns vom Haupt trennen, bringt als Folge mit sich, dass wir Klüfte schaffen zwischen Menschen. Dass wir Probleme haben mit den Macken und den Kanten der Mitgläubigen. Dass wir so schnell dabei sind, jemanden abzuschreiben, weil er gerade Zeiten der Schwachheit hat. Oder weil er diesen oder jenen Charakter hat. Oder weil er das Gesetz nicht so sieht, wie ich es sehe. Der wahre Gläubige, der am Haupt angebunden ist, weiß um seine Abhängigkeit vom Haupt. Und sucht vom Haupt aus gesteuert und bestimmt zu werden. Deswegen, er hält fest an dem Haupt. Du verlässt das Haupt, wenn du Formen ergreifst. Du verlässt das Haupt, wenn Religion eine Definition ist. Wenn dein Vertrauen auf Dinge liegt, die nicht von Gott sind. Und hier kommt diese ganze Erfahrungswelt herein, die wir auch heute in der ganzen Christenheit kennen, ja, dass der Herr hat mir gezeigt, der Herr ist mir erschienen, der Herr hat mir gesagt, der hat mich umarmt, ich hatte diese Vision, ich hatte das oder das. Selbsterwählter Gottesdienst. Ich brauche die Musik, der andere braucht die Musik, ich brauche den Gottesdienst, der gefällt mir besser, da habe ich mehr davon. Ich stelle mir ständig die Frage, was ich davon habe. Nicht festhältst an dem Haupt. Das ist, was hier alles zusammengefasst ist, aber es führt immer zu dem, dass ich nicht festhalte an dem Haupt, von dem aus mein Wachstum kommt. Du bist nie reif, Herr Christ, in dir selbst. Nie. Nur durch die beständige Verbindung mit Christus, ein Aufrechterhalten dieser Verbindung mit den Worten Jesu, nur durch das Bleiben in ihm wächst du im Glauben. Nur durch das Bleiben in ihm kommen dir die Reichtümer des Himmels zugute. Nur durch das Bleiben in ihm strömen die Segnungen in dein Leben. Nur so wirst du geheiligt. Niemand wird geheiligt, indem er mehr die Bibel studiert, einfach so, um sich mehr Wissen anzueignen, indem er strenger ist in der Einhaltung von Regeln, indem er sich eine härtere Gemeinde, wie jemand sagt, ich suche mir eine Hardcore-Gemeinde, damit ich den Segen Gottes sicher habe. Nein, nein, nie wirst du dadurch frömmer vor Gott. Wir werden nur geheiligt durch das Anschauen der Herrlichkeit Christi. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht und es kommt dann beim Lesen der Schrift. Ja, Paulus spricht da vom Lesen der Schrift. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und so fasst Paulus all diese religiösen Formen zusammen mit den Vers 20. Er sagt, das sind Grundsätze der Welt. Religion gehört zur Welt wie die Lust und die Begierde und die Habsucht und das irdische Denken. Es sind die Grundsätze der Welt. Und Paulus sieht, dass die Kolosser bereit sind, sich durch die fremden Lehren verführen zu lassen, sich neu diesen äußerlichen Satzungen zu unterwerfen. Rühre das nicht an, koste nicht, betaste dies nicht. Hier spricht er besonders die ganzen Essensvorschriften an. Aber diese allgemeinen Aussagen hier im zweiten Teil würden sehr gut auf unsere Zeit passen, wenn es dann eben wieder wichtig ist, dass du kein Fleisch isst. Begründet mit dem Alten, ich sage nicht wegen Krankheit oder sonst was, sondern begründet aus dem Alten Testament. Begründet mit Regeln aus dem Alten Testament, mit Essensvorschriften. Und schaut, er fasst es zusammen, er sagt, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung ein Heimfeld, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Hier ist die Zusammenfassung all dieser Religionen. Menschen werden stellen sich an die Stelle von Christus und du verlierst diesen Bezug zu Christus. Du siehst nicht mehr ihn, das Haupt. Und dann fasst das zusammen, die freilich einen Schein von Weisheit haben. Und wieder ein schönes Wort, in einem selbstgewählten Gottesdienst. Gott kann nur auf seine Weise verehrt werden. Gott kann nur auf seine Weise verehrt werden. Also fragt der neue Mensch nach Gott. Herr, wie willst du angebetet werden? Genau das, davon ist unser Leben voll und der selbstgewählte Gottesdienst ist immer ein Ausdruck dafür, dass ich nicht mehr das Haupt sehe. Und dann führt das fort und sagt, in Demut und Kasteiung des Leibes, die doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das sieht dann sehr aus nach Selbstverleugnung, nach Disziplin, nach Ordnung des Lebens. Und so viele Dinge kann ich da alles mit reinpacken. Und ich kann allem einen biblischen Begriff geben und kann alles begründen mit Dingen. Und da gibt es auch wirklich eine Selbstkasteiung, eine Selbstverleugnung. Menschen, die fasten auf einmal 40 Tage lang. Und wir glauben nicht, dass das Fleisch hervorbringen kann. Paulus sagt ja, doch offensichtlich. Wenn es nicht offensichtlich das Festhalten an Christus ist, wenn es nicht ein Blick auf die Herrlichkeit Christi ist, dann ist es irdisch, bleibt irdisch, gehört zum Reich der Finsternis, hat mit Christus nichts zu tun. Aber seht, er nimmt die Kolosser mit herein und sagt, lasst euch nicht betrügen durch den Ersatz. Sucht Wirklichkeit. Christus ist die Wirklichkeit. Sucht nicht das, was so scheint, sondern fragt nach dem, was vor Gott taugt. Und das gibt genau dem die Ausrichtung, auf die wir dann das nächste Mal eingehen werden. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das Gotteskind sieht den, der gestorben ist, der auferweckt worden ist, der zum Himmel gefahren ist, zur Rechten Gottes. Warum? Johannes 16, wenn der Heilige Geist kommen wird, so wird er überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, vollkommen gerecht in Christus und vom Gericht. Er hat das letzte Wort. Und dieses Überführen des Heiligen Geistes bedeutet nicht einfach, dass ich das weiß, dass es wahr ist, sondern es bedeutet, ich werde so in meinem Herzen davon überführt, dass es für mich die Tatsachen sind, auf die mein Glaube ruht und auf denen ich meine Entscheidungen treffe. Und weswegen ich allen Schein, jeden Schatten verwerfe, aber mich an Christus klammere, denn er ist alles. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Seid ihr zur Fülle gebracht. Amen. Wir wollen noch beten. Unser Vater im Himmel, so wollen wir mit David beten, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Erforsche uns Gott und erkenne unser Herz, prüfe und erfahre, wie wir es meinen. Sieh, ob ein Weg des Abgotts bei uns ist und leite uns auf Wegen der Ewigkeit. Herr, wir preisen dich für die Vergebung in Christus. Wir preisen dich, dass wir in ihm gerechtfertigt werden. So gerechtfertigt, dass du selbst nichts findest. Wir preisen dich, dass er uns zur Quelle geworden ist, aller Glückseligkeit, aller Freude, aller Herrlichkeit. All dessen, was wir brauchen, um vor dir zu erscheinen und reich zu sein für Gott, für dich. Gepriesen sei der Name dafür. O Herr, lass uns Christus ergreifen und gib, dass wir ergreifen und begreifen, was es heißt, dass unser Haupt erhoben ist, hoch über jede Gewalt und jeden Namen und jede Herrschaft. Herr, öffne unsere Augen dafür, dass du, unser Haupt, dich nicht getrennt von uns, deinen Gliedern, siehst, sondern dass wir dein sind. Und dass du für uns die Verantwortung übernommen hast. Herr, so bewahre uns in deinem Namen und bewahre uns darin, dass du uns alles bist. Und nun gib uns auch das Unterscheidungsvermögen in all den Versuchungen dieser Zeit und gib uns klare Worte, auch für die, die eine Scheinreligion haben und doch verloren sind. Sei uns gnädig und leite uns nach deinem Rat. Wir preisen deine Güte, wir preisen deine Treue. Wir preisen dich für deinen Sieg. Du hast durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist dem Teufel. Gelobt sei der Name. Amen.